How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Endlich geht es weiter. Hier kommt Teil 2.
Ich weiß nicht, ob es jemand noch irritierend findet, denn wir reden hier gerade, man hört ja schon das Lächeln in deinem Gesicht, Valerie. Auch Ingo und ich sind jetzt nicht zu Tode betrübt, aber wir reden über den Tod. Das ist ja jetzt nicht für jeden Menschen so natürlich, überhaupt das Wort Tod auszusprechen oder davon zu erzählen, wie er oder sie das mitbekommen hat, als jemand gestorben ist. Also hast du da schnell gemerkt, dass du dem Tod anders begegnen kannst als viele andere Menschen?
Ich bekomme die Frage natürlich oft gestellt, ne? So ganz betroffene Gesichter, wenn ich von meiner Berufswahl erzähle, und so, oh Gott, wie schrecklich ist das denn? Und ich sage immer, das hat ja beides. Also natürlich ist der anders traurig, ne? Warum ich gerufen werde, weil jemand verstorben ist und idealerweise die Menschen auch tatsächlich traurig sind, weil derjenige verstorben ist. Aber also mich schützt zum einen, dass ich die Menschen vorher nicht persönlich gekannt habe in der Regel. Ne? Das heißt, du hast so eine natürliche Distanz. Ich sag mal, wie wenn du die Nachrichten guckst und da ist irgendwas Schlimmes passiert, dann bist du auch, ne, auch betroffen oder fühlst mit, aber es wird dich hoffentlich dann nicht den ganzen Tag oder die nächsten Tage beschäftigen. Und das andere Tolle ist ja, dass ich dann in eine Situation dazukommen darf, wo ich dann ganz spannende, ganz unterschiedliche Menschen kennenlerne. Ich bekomme eine ganze Lebensgeschichte erzählt, von Geburt an bis zum Tod, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was das Leben so zu bieten hat. Was unglaublich spannend ist, ich habe deswegen auch oft gesagt, eigentlich müsste ich mich Geschichtenerzählerin nennen, gar nicht Trauerrednerin. Und es ist so schön, wenn man keine Scheu davor hat, ne, sich mit schwierigen Emotionen auseinanderzusetzen, weil da kommt in so einem Gespräch ja alles hoch, ne, an Trauer, manchmal auch Wut, manchmal ganz viel anderes, was vielleicht vorher auch noch nie ausgesprochen worden ist. Und dafür dann schon mal Raum zu geben, ist zum Beispiel auch was ganz Tolles. Und ich bekomme das dann hinterher oft auch zurückgespiegelt, dass die Leute sagen, ich hatte Angst vor dem Gespräch, ne, und mich zu öffnen oder weil ich so traurig war und das hat mir geholfen, das hat es mir leichter gemacht. Und dann ist der nächste Schritt zur Trauerfeier. Das finde ich auch so wichtig, dass, ne, dieses Wort Feier steckt ja drin. Eigentlich geht es darum, ne, das Leben eines Menschen nochmal zu würdigen und zu feiern und einen möglichst schönen Abschied zu gestalten. Und im Idealfall ist es dann so, dass die Menschen, während ich die Ansprache halte, dann ein paar Tränen fließen lassen, vor allem aber auch immer wieder lachen und sich freuen und am Ende mit so einem Gefühl rausgehen, wir hatten es gut, es war schön miteinander. Ne? Und das ist dann auch ein ganz tolles Gefühl. Deswegen traurig, ja, vor allem aber auch sehr erfüllend und sehr, sehr schön.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr, also pur, ne? Ich meine, im Englischen pure würde es jetzt besser ausdrücken, aber es ist halt sehr echt, glaube ich, so wie man das im Deutschen. Ich glaube, in so einer Situation auch emotional dann für Angehörige, egal in welche Richtung jetzt, die du ja beschrieben hast, ist das, glaube ich, sehr echt in vielen Fällen. Und so begegnet man, glaube ich, bitte?
Das hat sie sicher gewünscht, Valerie. Authentisch.
Ja, eben, das ist ganz spannend, ne? Dass das dann, genau, ich habe mich tatsächlich jetzt auch im Zuge dessen an die Trauerrede meiner Großmutter erinnert. Und das ist natürlich am Anfang sehr traurig gewesen, wo man dann nochmal Abschied nimmt in dem Moment. Das war dann auch in dem Moment, wo dann die Bestattung dann stattgefunden hat. Aber danach war auch sehr viel Lachen, weil sie einfach zwei Schelme auf beiden Schultern hatte. Das fand ich dann auch sehr schön. Also ich glaube, es ist auch mal eine Frage, ich glaube, Trauer wird auch, also Trauerrednerin, ich glaube, das Wort Trauer wird halt sehr häufig negativ konnotiert. Ich glaube aber auch, dass Trauer sehr gut sein kann und wie du auch sagst, zu vielen Lächeln führen kann und sogar auch lustig. Also ich weiß, dass in diesem, es war eine Dorftrauerfeier, da gibt es 500 Leute im Dorf, gefühlt waren 300 da. Da haben nachher alle mindestens einmal geschmunzelt oder laut gelacht. Ja.
Also der Schnaps, der rumgereicht worden ist. Irgendwie.
Noch nicht, den Knaps ist später. Von daher finde ich das A sehr spannend, wie das Schicksal dann zu dir gefunden hat, das Lena auch nochmal betont hat. Fand ich sehr, sehr zutreffend, so aus der Metaperspektive jetzt zuzuhören. Dieses Authentische, dass man das Authentische findet und finden kann und dass einen das erfüllen kann. nochmal zurückgeblickt vom gut bezahlten Job, ja, weg von Geld hin zu, was macht einen wirklich glücklich. Jetzt ist ja so die Frage, die sich daraus nichtsdestotrotz ergibt, kann man denn davon leben und darf man dafür überhaupt Geld nehmen? Also kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen?
Ja, klar. Ich hatte das schon, ich glaube, Lena gesagt, das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme und die ich am Anfang auch wahnsinnig anstrengend fand. Ne? Dieses, wenn ich sage, was ich mache, und ich darf vielleicht auch noch ergänzend dazu sagen, dass ich nicht nur Trauerreden mache. Also ich bin freie Rednerin. Ich mache im Schwerpunkt die Trauerfeiern, aber ich mache durchaus auch andere Reden zu anderen Anlässen, auch freie Trauungen und Ähnliches. Aber weil ich persönlich es am tollsten finde, tatsächlich im Schwerpunkt die Trauerfeiern. Ne? Und nach den überraschten Gesichtsausdrücken, die es immer gibt, wenn ich erzähle, was ich mache, kommt dann relativ schnell diese Frage, und davon kann man leben. Und ich finde das so interessant, weil ich finde, das sagt viel aus über unsere Gesellschaft, ne? Also was, also wo wird die Wirklichkeit angesetzt? Und so praktisch, als ob das so ähnlich wie bei den Visitenkarten in Japan, je nachdem, was draufsteht, so tief muss ich die Verbeugung machen, weißt du? Also ist das jetzt wirklich etwas, was man überhaupt machen sollte oder darf oder kann? Und impliziert ja auch nur dann, wenn es sich wirklich lohnt, ne, sollte man diesen Beruf auch ausüben. Ich sage immer so, man kann schwer davon allein leben. Das finde ich, so ehrlich muss man schon sein, ne? Weil das einfach ein Beruf ist, der sehr schwer planbar ist. Du weißt nicht, ne? Wann das nächste Mal jemand verstirbt und wann du das nächste Mal wie gebucht wirst. Du machst das auch schwierig, das kennst du, Lena, bestimmt auch, ne? In deiner Beruflichkeit. Wenn du mal Ferien machst oder Pause oder Urlaub, dann bedeutet das in der Zeit, ne, auch kein Einkommen oder Ähnliches. Also es ist deutlich weniger Sicherheit, es ist deutlich weniger stabil. Es ist natürlich auch, ne, kein Vergleich zu dem, was ich vorher bezahlt habe. Und trotzdem sage ich, ist das für mich praktisch nie ein Grund gewesen zu sagen, und deswegen möchte ich es nicht weitermachen. Bedeutet vielleicht auch nicht, dass ich es für den Rest meines Lebens mache, aber das habe ich auch gelernt durch diesen Sprung. Das ist gar nicht relevant. Also es ist jetzt nicht wichtig, dass ich jetzt schon weiß, wie lange ich das noch mache, weil ich es jetzt, ne, erfüllend finde.
Aber der Deutsche muss das doch wissen.
Ja, ja, genau. Ich bin der Schreck für jeden Personalberater. Auch dieses, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Keine Ahnung, werde ich dann schon sehen. Also tatsächlich, das nehme ich ja auch mit aus der Tätigkeit. Jederzeit kann sich alles von einem Tag auf den anderen ändern. Und deswegen finde ich es wichtiger, einfach zu sagen, das hatte ich gestern noch einen Podcast gehört mit Liz Gilbert. Es ist, ne, angeblich aus so einem indischen, ich glaube, der Bhagavad Gita. Es ist besser, sein eigenes Leben mit allen Imperfekten, Unperfekten zu leben, als ein anderes perfektes Imitieren. Ne? Und ich denke, dass ich so gut klarkomme und für mich die Wertigkeit absolut stimmt, und die mache ich nicht allein, ne, am Materiellen fest. Aber ist sicher auch nicht für jeden.
Jetzt hast du gerade schon andere Kulturen angesprochen. Und ich glaube, du machst es ja auch in verschiedenen Sprachen, oder? Mhm.
In was? In Englisch und Spanisch. Also mache ich die Ansprache durchaus, auch wenn gefragt, ne, komplett, weil ich die fließend spreche. Ich spreche noch ein paar andere Sprachen, die habe ich aber momentan nicht mehr so flüssig. Das sind Französisch und Polnisch insbesondere, dass ich jetzt eine ganze Ansprache, ne, in der Sprache halten würde. Aber das ist oft ein schöner Eisbrecher, auch wenn du Menschen zusammensetzt, ne, und dann plötzlich kommt er raus, ne, kommen ursprünglich aus Oberschlesien oder ich weiß nicht woher, aus Polen, und man kann dann ein paar Worte miteinander sprechen oder erzählt, dass man dort schon mal gelebt hat oder so. Das ist dann natürlich immer toll, die Menschen.
Und gibt's dann da Unterschiede, wie das abläuft vom Aufbau her? Hast du da was festgestellt, so je nach Sprache oder Region, Kultur?
Also man muss fairerweise sagen, dass es nicht so häufig gefragt ist. Ne? Wenn du aus dem spansprachigen Kulturkreis kommst, bist du in der Regel zu 99% katholisch, ne? Und dann findet das meistens auch kirchlich statt. Und auch im englischsprachigen Raum merke ich hier, dass viele, ne, dann sind es die, ist nicht nur die katholische Kirche, sondern hier in Bonn zum Beispiel auch American Protestant Church oder Ähnliches, wo viele Menschen sich tatsächlich auch für einen kirchlichen Abschied entscheiden. Ich glaube, es ist nicht so ein wesentlicher Unterschied, weil was ich merke, ist, das Wichtige ist, dass ich mich jedes Mal ganz neu einstellen darf auf die Menschen, für die ich das mache. Und dann schaue, was brauchen die? Das ist auch einer der Gründe, das bekomme ich manchmal von Bestatterkollegen auch gespiegelt, warum ich häufig auch schwierige Fälle in Anführungszeichen bekomme, weil sie sagen, ne, ich löse mich von Schemen und Skripten und schaue einfach, was brauchen die Menschen und was möchten die? Ne? Und dann kann ich ein bisschen beraten, so was wäre vielleicht auch ganz gut oder passend oder schön, wenn die es aber ganz anders wollen. Also ich habe auch schon Ansprachen gemacht, die nur 5 Minuten gedauert haben, weil das die Familie so wollte, ne? Und das fordert immer wieder raus und macht es aber auch so toll, weil du eben ja nie weißt, ich sag mal, wie so eine schöne Wundertüte, du weißt nie, was als nächstes kommt, ne? Und
vermutlich kennst du sehr viele Geheimnisse, denn ja, du kommst ja in die Familien rein und ich habe das jetzt leider vor kurzem nochmal erleben müssen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Und das Herz ist ja so offen. Also man ist ja, also so habe ich es empfunden, so ganz, ja, zerbrechlich ist das falsche Wort, aber irgendwie ist da was fragil. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass dir Sachen anvertraut werden von der Person, wo dann gesagt wird, oh, nochmal nachgehakt, bitte nicht das vor allen Menschen sagen. Passiert das häufig, dass du Sachen erfährst, die dann bei dir bleiben sollten und nicht rausgehen
in die Welt? Ja, ganz häufig. Ich sag das auch am Anfang vom Gespräch immer, ne? Dass ich ganz viele Fragen stellen werde, dass es sein kann, dass man keine Antwort weiß auf die Frage, weil das ist ja auch was Erstaunliches, was ich rausgefunden habe, wie wenig wir oft voneinander wissen, ne? Selbst von ganz engen, uns nahestehenden Menschen. Und dass nicht schlimm ist, ne? Wenn wir an diesen Punkt kommen. Und natürlich auch, dass es gut ist, wenn mir Dinge anvertraut werden, die wichtig sind, um das Leben des Menschen zu verstehen. Oder vielleicht ein Wesenszug. Wenn das aber nicht in die Ansprache soll, dann bitte einfach nur ganz klar sagen, ne? Weil da sind wir auch ganz unterschiedliche. Da beginnt für manchen die Schamgrenze sehr viel früher, ne? So dieses, das geht den Nachbarn nichts an. Und andere sind da total offen und locker. Und deswegen versuche ich das möglichst klar abzustecken, ne? Weil ich würde auch da mir nie anmaßen, irgendwas zu sagen, von dem ich glaube, das fänden die Menschen unangenehm, ne, wenn das angesprochen wird. Und ich hatte dir das, glaube ich, auch schon gesagt, Lena, dass ich das auch erstaunlich fand. Ich hatte immer gedacht, dass die Ansprache das eigentlich Wesentliche ist an der Arbeit, habe aber dann feststellen dürfen, dass diese Vorgespräche mindestens genauso wichtig sind. Ne? Das ist, du schon sagst, man ist da so ganz roh, ganz verwundbar, verletzlich, es ist so ein Ausnahmezustand, also es ist irgendwie gefühlt, was man sonst so an Schutzmauern hat, ist in der Regel nicht da. Und ich merke, dass das den Menschen gut tut, wenn jemand Neutrales da ist und Fragen stellt und auch, ich bin da immer ganz wertneutral, ne? Ich finde, man kann sich nie anmaßen zu sagen, das war gut oder schlecht. Aber manchmal tut es dann auch gut, wenn jemand von außen aus sagt, das stelle ich mir sehr schwer vor oder das muss sehr hart gewesen sein. Und das sind meistens gar nicht Dinge, die mit dem Tod zu tun haben, sondern Dinge, die die Menschen miteinander erlebt haben. Ne? Weil man trauert ja in so einer Situation um ganz viel.
Apropos trauern um ganz viel und zusammen erlebt haben oder auch nicht erlebt haben. Wir hatten schon mal eine sehr ausführliche Reihe zum Thema Erben und Schenken. Hm. Inwieweit schwingen denn da auch finanzielle Themen mit, die dann vielleicht gerade, wenn mehrere Kinder quasi noch hinterlassen sind oder Patchworks, was erlebst du da so gerade mit dem finanziellen Fokus?
Also ich habe, glaube ich, den Vorteil, dass es gibt ja diese sehr intensiven Gespräche, wo es um das Thema Geld geht, meistens beim Bestatter, ne? Wo es dann darum geht, welcher Sarg, welche Urne, nur wie wollen wir das gestalten, wie viel Geld soll ausgegeben werden für Blumen, und ich glaube, dass sich, was das Finanzielle angeht, ganz viel da entlädt, ne? Auch wenn dann nur Menschen, Geschwister zum Beispiel, die zerstritten waren, plötzlich auf einen gemeinsamen Nenner kommen müssen, ne? Mit das auf viel zu viel oder das auf keinen Fall, ist der Mutti das nicht wert, ne? Und also der Teil ist dann schon mal geregelt, wenn sie zu mir kommen. Ich erlebe das meistens indirekter, also indem zum Beispiel ein Mensch nicht mit am Tisch sitzt, ne, und du dann überrascht bist, warum ist Schwester, Bruder, Tante, Onkel nicht da? Und dann heißt es, wir haben seit 20 Jahren keinen Kontakt, da gab es, ne, Unangenehmes nach dem Tod von Mutti. Ne? Oder dass jemand, der eine Verletzung erlebt hat, finanzieller Art zum Beispiel, weil er beim Erbe benachteiligt worden ist oder irgendwas anderes, ne, das dann thematisiert und man dann einen Teil der Zeit des Gesprächs tatsächlich darauf verwendet, dass das einfach mal ausgesprochen werden darf, ne, dieser Kummer. Und was ich aber auch spannend finde, ist, ich glaube, deswegen würde ich mir auch so wünschen, dass wir den Tod mehr ins Leben holen. Also heißt, dass wir mehr drüber sprechen, weil ich glaube, wir haben keine Vorstellung davon, wie wahnsinnig belastend es ist, wenn nichts vorher geregelt wurde und jemand stirbt plötzlich. Da sitzt du dann in dieser Situation und bist im totalen, wie gesagt, emotionalen Ausnahmezustand, konntest dich vielleicht nicht verabschieden von jemand und musst dann auch noch, ne, im wahrsten Sinne des Wortes wühlen, wo ist denn hier der Versicherungsordner, ne, oder wie geht das jetzt hier alles? Und das ist zum Teil wirklich dramatisch natürlich auch für die Leute, ne? Und deswegen, ja, würde ich mir sehr hoffen wünschen, auch gerade wenn wir jung sind in unserem Alter, ne, sich mal zu überlegen, wenn ich jetzt morgen nicht mehr nach Hause komme, was bedeutet das denn eigentlich, ne? Wer sind die Menschen, die sich dann darum kümmern, nicht nur meine Beerdigung zu organisieren, sondern auch, was auch gemacht werden muss, eine Wohnung ausräumen, Dinge auflösen. Das ist schon, ich darf mich ja dann nach der Trauerfeier verabschieden und sagen, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, ne? Und weiß dann aber auch, dass für die Menschen der richtig schwere Teil dann in der Regel erst beginnt, ne?
Ja.
Wir reden ja in dieser Reihe über den Lebensweg versus den Geldweg, haben wir jetzt öfter angesprochen. Und da über den Tod zu sprechen, ist ja so spannend, finde ich. Also, dass man unterscheidet das ja ganz gerne immer. Das Leben und irgendwann kommt der Tod. Und das dauert noch ganz lange, bis ich sterbe. Das sagt man ja auch ganz oft, wenn Leute nicht darüber reden wollen. Du hast gesagt, du wünschst dir das, dass der Tod mehr präsenter wird in unserem Alltag. Hast du da wirklich mal so einen einfachen Tipp? Ich würde ganz gerne öfter über den Tod reden. Ich rede und denke sehr viel über den Tod nach. Das habe ich schon immer gemacht. Stoße aber ganz, ganz oft an Grenzen. Also, wenn ich das anspreche, wenn ich darüber reden will, wie geht das? Wie bricht man denn da das Eis, ohne dass ich Polnisch sprechen muss?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja jetzt den Vorteil, dadurch, dass ich ständig diese auch schwierigen Themen bespreche mit Menschen. Ich habe einen Freund, der sagt immer, bei Valerie muss man damit rechnen, dass irgendwann im Gespräch plötzlich so eine Tiefenbohrungsfrage kommt, wo man gar nicht damit rechnet. Also ich finde gerade, wenn du sagst, Lena, du würdest gerne mehr darüber sprechen wollen, vielleicht auch mal, wenn du in der Runde gemeinsam bist, anlassbezogen, ne, den Ball mal ins Rennen werfen. Man kann sich ja zum Beispiel auf so ein Gespräch beziehen, so was wir jetzt hatten und sagen, wir hatten zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen und du fandest das irgendwie spannend und was denkt ihr eigentlich darüber oder habt ihr das schon mal miteinander besprochen oder man fängt von sich aus an. Also ich habe das mal mit Freunden auch gemacht, dass ich gesagt habe, so, ne, was ich mir für meine eigene Trauerfeier wünschen würde und dann kokett nachfragen, wie ist das bei dir, ne?
Hast du da auch schon? Habe ich auch mal drüber nachgedacht. Backstreet Boys, I Want It That Way.
Ja, ne? Wir waren alle bei dir, alle auch so mit so 80s Outfit oder nee, 90s besser.
Genau.
Was machen wir, 80s oder 90s bei dir, Ingo, auf der Beerdigung?
90s.
Okay.
Und ich habe
auch. Ich freue mich schon. Das wird hoffentlich überlebe ich dich. Kann ich tanzen auf deiner Beerdigung.
Ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass man doch auch überrascht ist, ne, wenn man selber einfach mal traut, es auszusprechen, dass dann doch auch was zurückkommt von der anderen Seite, ne? Man muss natürlich dann auch akzeptieren, wenn der andere sagt, ne, will ich gar nicht. Ich habe das auch im Familienkreis gehabt. Ich habe versucht, mit meiner Großmutter zum Beispiel vor ihrem Tod darüber zu reden. Die hat das total abgeblockt, aber also ging gar nichts. Dann ist das so, ne? Aber ich finde es einfach mal immer wieder versuchen und im Zweifelsfall, wenn man merkt, ach, da ist schon eine Offenheit da, auch einfach nicht locker zu lassen, ne? Weil das sind natürlich auch Dinge, ich sitze dann teilweise mit Menschen zusammen, deren Angehörige 10 Jahre schwer krank war. Und wenn ich dann frage, ne, haben sie drüber gesprochen, ob derjenige Angst hatte, ne, oder ob sie an was geglaubt hat? Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Wo man sich ja schon denkt, so, okay, da ist jetzt, ne, sehr offensichtlich nur noch eine Frage der Zeit und trotzdem geht das nicht. Und ich habe das mit meiner Familie gemacht, dass wir auch ich meine Eltern mal gefragt habe, wie ist denn das für euch? Ne? Die gehen schon zur Kirche, aber sind jetzt nicht, ne, über die Maßen religiös, sondern dass ich einfach mal wirklich gefragt habe, abends beim Glas Wein, ne, sagte ich, stelle die Frage so oft und ich habe gemerkt, ich weiß gar nicht, ne, wo ihr da steht. Und manchmal hilft es auch, wenn man dann so ein bisschen was anbietet.
Manchmal hilft Wein.
Manchmal hilft Nein, auch Wein. Nein, oder auch was anbietet, ne, zu sagen so, ja, ne, manche sagen mir bei den Vorgesprächen, ach, Frau Kemmer, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, mit dem Tod ist einfach alles nur vorbei. Und das ist aber auch nicht schlimm, ne? Weil wir haben ja die Erinnerung und das bleibt ja, ne? Und die meisten, das finde ich dann so süß, sagen dann immer so, ja, irgendwie, es ist ja noch kein Wiedergekommen. Aber die Vorstellung ist doch schön, ne? Dass es noch nicht ganz vorbei ist, ne? Also kann man dann so ein bisschen so halb humorvoll sich der Sache auch nähern. Ich habe halt auch gemerkt, dass ich so wichtig finde, das versuche ich auch bei den Trauerfeiern immer zu vermitteln. Es ist ja immer auch eine Einladung, so eine Feier, zu sagen, ich muss jetzt nicht Angst haben davor, dass ich bald sterbe, aber ich könnte bald sterben. Und was bedeutet das dann, dass ich vielleicht die ein oder andere Entscheidung anders fälle? Ne? Egal, ob das Beruf ist oder nicht, wie viel arbeite, ist das für mich so richtig? Sondern vielleicht auch dieses, gibt es einen Freund, den ich lange nicht mehr angerufen habe oder eine Freundin? Ne? Habe ich eigentlich meiner Nachbarin schon mal gesagt, wie toll ich das finde, dass ihren Vorgarten so schön pflegt? Also können ganz kleine, banale Sachen sein. Aber ich versuche das den Menschen auch mal mit auf den Weg zu geben. Nur zu sagen, weil das Leben kostbar ist und schön und der Tod jederzeit kommen kann, ne? Was heißt das für mich ganz konkret? Und es gibt auch tolle Initiativen. Hier in Bonn zum Beispiel haben wir auch das Totentanzcafé. Das wird geleitet von tollen Frauen und das ist manchmal virtuell, manchmal in Person, dass man sich trifft und austauscht rund um das Thema Tod und Trauer. Also das kann sein, wir hatten mal eine Frau da, die hat eine Ausbildung als Sterbeamme gemacht. Ne, wir waren mal bei Bestatter, haben uns die Sargausstellung angeguckt, die Urnen angeguckt. Da traut man sich ja normalerweise auch nicht rein zu Lebzeiten. Ne? So, aber einfach mal so diese Hemmschwelle auch absenken. Und auch da kann man ja auch gucken, ne? Gibt es eben so indirekt so einen Bezug, den man herstellen kann oder auch zum vielleicht einen Film, wo das Thema aufgekommen ist und dann einfach mal ins Gespräch gehen und gucken, was passiert.
Danke, Valerie, dass du uns mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Auf deine Geld und dein Geld und auf deinen Lebensweg. Und was ich ganz toll finde, dass du uns durch deinen Beruf, der so selten sichtbar ist, eigentlich ganz viel über das Leben erzählt hast. Wenn ihr jetzt denkt, oh, ich bin genau wie du, Lena, ich denke auch total viel über den Tod nach oder wie du, Valerie, ich habe irgendwie Lust, dazu was zu schreiben, vielleicht auch oder besonders in Verbindung mit Geld, dann liest das Ingo auch, dann schreibt uns an hallo@howmetmymoney.de. Danke, Valerie, und Ingo, war eine schöne, ruhige Folge mit viel Klarheit, würde ich sagen. Ich hab Klarheit mitgenommen.
Vielen Dank, Valerie. Ich fand es auch sehr schön.
Ja, toll. Danke an euch.
Dann ciao. Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund. Kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.